Wie schön, heute Morgen hier zu stehen. Habe ich vermisst. Im April 2011 habe ich das letzte Mal zu Ihnen reden dürfen in einem Gottesdienst. Anders ist eine lange Zeit. Obwohl eigentlich bin ich die komplette Fehlbesetzung zum Thema, warum wir so ungern über den Tod reden. Sie wissen ja, wir versuchen immer Prediger zu finden zu einem Thema, die authentisch reden können. Im September hatten wir das Thema Leben mit Veränderung. Da hat gepredigt Olaf Peters. Der war die Idealbesetzung zum Thema mit 15 verschiedenen Jobs und gefühlten 50 Umzügen. Warum wir ungern über den Tod reden. Ich rede eigentlich gern über den Tod. Ich denke, ich wäre auch eine Fehlbesetzung als Pfarrer, wenn ich ungern über den Tod reden würde. Ich habe mir überlegt, warum das so ist, warum ich nicht ungern über den Tod rede. Und ich denke, wie so oft sind es Kindheitserfahrungen, die man gemacht hat. Ich habe erlebt, dass beide Großmütter zu Hause gestorben sind. Sie waren hochgradig dement und am Schluss kamen viele Krankheiten zusammen. Und dann habe ich so dieses Bild vor mir, der sanften Stille, entspannte Gesichtszüge, der Unterkiefer fällt nach unten. Und diese extrem glatte Haut, ist Ihnen schon aufgefallen, wenn Menschen verstorben sind, haben sie danach kaum noch Falten, sondern sind ganz glatt. Meine Mutter hat die Großmütter gepflegt zu Hause und die ganze Familie hat das schön zelebriert, dann mit Kerzen rund ums Bett und wir haben Lieder gesungen. Und irgendwie hat sich mir das als Kind so eingeprägt, so dieser Kampf, dieser Krampf, Leiden, Krankheit, Schmerzen, das gehört zum Leben. Der Tod, das sind die Kerzen und die Lieder und diese sanfte Stille. Warum wir so ungern über den Tod reden, das Thema Tod und Sterben hatten wir schon öfter bei einem Gottesdienst anders. Deswegen erlauben Sie mir, ich hoffe, es ist für Sie okay, wenn ich das Thema etwas eingrenze. Es geht heute Morgen nicht ums Sterben. Das Thema Sterben ist nochmal ein ganz anderes Thema und die Ängste, die wir haben vom Tod, sind anders als die Ängste vom Sterben. Und dann geht es auch nicht um den Tod von uns geliebten Menschen, mit dem wir lernen müssen zu leben, sondern es geht wie im Theaterstück eben um unseren eigenen Tod und wie und ob wir uns darauf vorbereiten können. Wir wollen also heute Morgen darüber nachdenken, dass wir sterben müssen. Und das ist ziemlich realistisch. Schließlich liegt die Sterblichkeitsquote in Mitteleuropa trotz allen medizinischen Fortschritten immer noch bei 100%. Und wir, die wir jetzt im Raum sind, wir sind sehr verschieden in unserem Denken und Fühlen. Wir glauben auch verschieden, aber wir haben eine Sache auf alle Fälle gemeinsam. Wir alle werden sterben. Wir sagen so oft, ich muss noch dieses oder jenes erledigen und tun. Eigentlich müssen wir nur eins tun im Leben, nämlich sterben. Dass ein Mensch nachdenkt über seinen eigenen Tod, das geschieht immer mal wieder auch öffentlich und in den Medien transportiert. So vor wenigen Wochen beim Tod von Steve Jobs. Steve Jobs gründete 1976 mit seinem Freund Steve Wozniak das Unternehmen Apple. In der Garage der Eltern bauten sie die ersten Computer. 2010 wurde Apple der erfolgreichste Technologiekonzern der Welt. Apple war Steve Jobs und Steve Jobs war Apple. In der Schule war er eher mittelmäßig und das Studium schmiss er schon nach dem ersten Semester hin. Und dennoch gilt er als einer der erfolgreichsten Menschen der Welt. 2004 wurde bei ihm Krebs diagnostiziert. Seit dieser Zeit hat Steve Jobs immer mal wieder seinen Umgang mit seinem eigenen Tod zum Thema gemacht. Er schreibt, um 7:30 morgens wurde die Aufnahme gemacht und sie zeigte deutlich einen Tumor auf meiner Bauchspeicheldrüse. Ich wusste nicht einmal, was eine Bauchspeicheldrüse ist. Die Ärzte sagten mir, es handle sich um eine fast unheilbare Krebsform. Mein Arzt sagte mir, ich solle nach Hause gehen und meine Angelegenheiten in Ordnung bringen. Das hieß so viel wie, bereiten Sie sich darauf vor, zu sterben. Das heißt, man muss seinen Kindern all das, was man ihnen in den nächsten 10 Jahren sagen wollte, in ein paar Monaten sagen. Es heißt, dass man alles regelt, damit es für die eigene Familie so leicht wie möglich ist, Abschied zu nehmen. Damals sagten die Ärzte Steve Jobs, dass er noch 3 bis 6 Monate zu leben hätte. Es wurden dann rund 7 Jahre noch daraus. Er starb am 6. Oktober 2011. Im Jahr 2005 hielt er eine Rede vor Studenten in Stanford, die jetzt wieder in vielen Zeitungen abgedruckt war. Dort sagte er: Mich daran zu erinnern, dass ich bald tot sein werde, hat mir bei den großen Entscheidungen meines Lebens am meisten geholfen, weil fast alles im Angesicht des Todes keine Rolle mehr spielt. Alle Erwartungen anderer, der eigene Stolz, jegliche Angst davor, blamiert zu werden oder zu versagen. Am Ende bleibt nur das, was wirklich wichtig ist. Sich zu erinnern, dass man sterben wird, ist meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, die Denkfalle zu vermeiden, dass man etwas zu verlieren hat. Man ist schon nackt. So ähnlich sagt es auch im Alten Testament Hiob: Nackt bin ich von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Name des Herrn sei gelobt. Ich denke, dass diese paar Zeilen von Steve Jobs uns zeigen, dass der Gedanke an den eigenen Tod hier und heute helfen kann, im Alltag die richtigen Prioritäten zu setzen. Und das ist erstens die Gelassenheit gegenüber Unwichtigen. Angesichts des Todes fällt so vieles von uns ab, so viel Eitelkeit. Steve Jobs sagt, weil fast alles im Angesicht des Todes keine Rolle mehr spielt, alle Erwartungen anderer, der eigene Stolz, jegliche Angst davor, blamiert zu werden oder zu versagen. Stefan, ich muss mal husten. Ich bin jedes Mal happy, wenn das so gut klappt. Ja, und es gab eine Situation im Leben von Steve Jobs, wo er sehr das Gefühl hatte, zu versagen. Das war nämlich, als er im Alter von 30 Jahren aus der eigenen Firma herausgedrängt wurde. Im Rückblick sieht er auch das positiv. Er sagt: Ich war frei für den Aufbruch in die kreativste Phase meines Lebens. Ich gründete die Firmen Next und Pixar und ich lernte eine wunderbare Frau kennen, die ich später heiratete. Zweitens, die Konzentration auf das, was wirklich wichtig ist, nämlich Beziehung. Am Ende bleibt nur das, was wirklich wichtig ist, sagt Steve Jobs. Und im Leben von ihm waren es die Beziehungen zu Menschen, nicht der Erfolg. Und ich denke, das ist bei den meisten von uns so. Ich habe noch nie gehört, dass jemand auf dem Sterbebett gesagt hätte: Hätte ich doch nur mehr Zeit im Büro verbracht. Wenn die Menschen etwas bereuen, am Ende ist es, nicht mehr Zeit investiert zu haben in Beziehungen. Zu wenig Zeit für Familie und Kinder gehabt zu haben, Unausgesprochenes nicht geklärt zu haben, Versöhnung nicht gesucht zu haben. Am Dienstag hatte ich ein Gespräch mit einem Mann, der weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Er möchte die Zeit nutzen, in der er aktiv sein kann. Und er hat mir eine Liste gezeigt von Gesprächen, die er alle noch führen möchte. Aber auch das kann wieder falsch verstanden werden, nämlich als Stress hier unten noch alles erledigen zu müssen. Doch gerade davon kann uns der Gedanke an den Tod befreien. Deshalb drittens die Perspektive der Erfüllung und Vollendung meines Lebens. Lassen Sie mich das erklären. Ich bin jetzt 45 Jahre. Die Haare werden grauer und dünner und die Brille dicker, deswegen habe ich es auch meistens nicht an beim Predigen. Es reicht gerade noch so, dass ich sie da hinten gut sehen kann. Laut neuester OECD-Statistik für Männer meines Alters in Deutschland habe ich noch genau 34 Jahre zu leben. Je älter ich werde, desto mehr wird mir das bewusst, wie gering eigentlich die Zeitspanne ist, die wir hier zubringen. Aber ich möchte noch so viel. Ich möchte noch so viel erleben und entdecken. Ich möchte noch einige Reisen machen, möchte doch noch mal richtig Englisch lernen und vielleicht noch Spanisch. Ich war in Spanien im Urlaub, was für eine wunderbare Sprache, auch christliche Lieder in Spanisch hören sich so klasse an. Und dann will ich noch unbedingt einige Instrumente lernen. Und ich weiß, selbst wenn ich leidenschaftlich lebe, wird die Zeit dafür nicht reichen, wird vieles nur ein Traum bleiben. Und es schlummern noch so viele unentdeckte Möglichkeiten in mir. Ich könnte noch ganz anders sein, als alle mich kennen. Wie gut zu wissen, dass die Zeit hier auf Erden nicht alles ist. Ich kann meine Möglichkeiten noch ausleben, mein Potenzial noch richtig entfalten. Ich kann in der himmlischen Rockband Bass spielen mit Johann Sebastian Bach an den Keyboards und ich freue mich drauf. Es kommt die Zeit, da kann ich mit Martin Luther darüber diskutieren, was alles schiefgegangen ist am Strukturanpassungsprozess der evangelischen Kirche der Pfalz. Und ich möchte, wenn ich oben angekommen bin, Gott auch einige Fragen stellen, zum Beispiel, wie das ist mit dem Leid, warum es so viel Leid auf dieser Welt gibt, das ist nach wie vor für mich die drängendste Frage, auf die ich keine Antwort habe. Und ich möchte meinen Großvater fragen, warum er sich umgebracht hat. Es gibt so viele offene Fragen. Wie gut, dass es eines Tages auch Antworten gibt. Die Bibel sagt, Gott, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Ich weiß nicht, ob Steve Jobs an diese Vollendung geglaubt hat. Was seine Hoffnung über den Tod hinausgeht, da deutet er vieles nur zaghaft an. Ich möchte da gerne deutlich sein. Ich verstehe diesen Bibelspruch so. Gott hat erst etwas in uns begonnen, was noch erfüllt und vollendet werden muss, auch über den Tod hinaus. Und die Erfüllung und Vollendung ist sein Ziel mit mir. Nämlich A, meines Potenzials und B, meiner Sehnsucht. In uns allen lebt eine Sehnsucht, die noch erfüllt werden muss, die hier auf Erden nie richtig befriedigt werden kann. Egal, welche Träume und Wünsche ich mir verwirkliche, es bleibt immer etwas offen. Ich komme auf Dauer nie zur Ruhe. Darum sagt Augustinus, ein Gelehrter des 4. Jahrhunderts, du hast uns, o Gott, zu dir hin geschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Unsere Sehnsucht, unsere unerfüllte Sehnsucht weist über dieses Leben hinaus. Und wir haben eine Ahnung davon, die Erde ist nicht unsere letzte Heimat. Perspektive der Erfüllung und Vollendung meines Lebens, auch meiner Liebe, auch die menschliche Liebe weist über dieses Leben hinaus. Der französische Philosoph Gabriel Marcel hat einmal gesagt, einem Menschen lieben heißt ihm sagen, du wirst nie sterben. Was er damit sagen wollte, ist, denke ich, wer einen Menschen liebt, ist zutiefst davon überzeugt, dass dieser Mensch eigentlich nicht sterben darf. Wer intensiv liebt, ahnt etwas von dem Unzerstörbaren, was Gott in jeden Menschen hineingelegt hat. Die Bibel sagt im Alten Testament, im Hohelied der Liebe, Liebe ist stark wie der Tod. Und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Wir haben eine Ahnung davon. Ich erlebe es immer wieder bei Trauerfeiern, bei Gesprächen davor, dass Menschen mir sagen, also ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod. Okay, Sie sind Pfarrer, Sie dürfen das in der Ansprache ruhig sagen, aber ich glaube nicht daran. Ich glaube daran, dass mit dem Tod alles aus ist. Und wenn Sie dann am offenen Grab stehen und auf den Sarg blicken mit einer Blume in der Hand, dann sagen sie dann Worte wie, bis bald, wir sehen uns wieder. Ich denke, dass Liebende, selbst wenn sie nicht glauben, eine Ahnung haben von einem Leben über den Tod hinaus. Ich denke, dass unser nicht genutztes Potenzial, unsere Sehnsucht, unsere Liebesfähigkeit Indizien sind, dass dieses Leben hier und heute nicht alles ist. Und deshalb kann ich hier und heute auch viel besser leben mit all meinen unerfüllten Sehnsüchten. Christen gehören, denke ich, nicht zu denen, die ungern über den Tod reden, weil sie an ein Leben über den Tod hinaus glauben. Und dieses Leben ist ein Geschenk. Fast alle Religionen sagen ihren Anhängern, ihr müsst euch anstrengen, ihr müsst euch das Leben über den Tod hinaus verdienen. Die Islamisten wollen es sich dadurch verdienen, dass sie Flugzeuge in Wolkenkratzer steuern oder mit Sprengstoffgürteln in Supermärkte rennen. In den Videos, die sie vorher aufgenommen haben, erzählen sie von ihrer Vorfreude auf das Jenseits, in dem sie wegen ihrer Taten besonders geehrt werden. Die alten Germanen waren da nicht viel anders. Sie glauben, wer viel und tapfer und ehrenhaft gekämpft hat, auf den wartet im Jenseits eine große Belohnung. Die Kreuzritter sahen das auch so. Und irgendwie gehört das zu unserer DNA, steckt in uns drin, dieses komische Denken. Es lebt weiter in uns. Nach einer Umfrage erwarten zumindest die meisten Männer das Glück ihres Lebens von ihrer Arbeit. Ich habe doch mein ganzes Leben hindurch mich gemüht und engagiert und geschafft. Wenn es einen Gott gibt, wird er mit mir einverstanden sein. Höre ich oft. Aber wer glaubt, er müsse sich alles verdienen, alles selber aufbauen und erarbeiten, auch das Jenseits, der hat auf die falsche Karte gesetzt. Christen glauben, das Wichtigste im Leben kann man sich nicht verdienen, das wird einem geschenkt. Das Glück des Lebens bekommt man geschenkt. Die Luft zum Atmen, die Schönheit der Natur, die Liebe meiner Frau. All das kann ich mir nicht erarbeiten. Ich bekomme es gratis, von Lateinisch gratia, auf Deutsch Gnade. Leider ist Gnade vielen Leuten zu einfach. Sie wollen das Gefühl haben, sich das Leben über den Tod hinaus zu verdienen. Don Miller schreibt in einem seiner Bücher über dieses Phänomen: Ich bin halt gerne wohltätig, aber nicht gern ein Wohltätigkeitsempfänger. Deshalb macht mir die Gnade solche Mühe. Ich wollte immer das Gefühl haben, als wären Gott und ich zwei Kumpels, die sich gegenseitig einen Gefallen tun. Nur so funktioniert das nicht. Ein Geschenk kann ich nur annehmen und das ist Glauben. Dabei ist das mit dem Gratis-Gnadegeschenk ganz einfach. Die Bibel erzählt es so. Durch die Mauer des Todes ist eines Tages ein Loch, eine Lücke gerissen worden. Und das war, als Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Er ist als Erster durch diese Mauer des Todes gegangen. Und seitdem können alle, die ihm nachtappen, da auch durch. Wissen Sie, ich finde es bewundernswert, dass viele weise, kluge, intelligente Leute wie dieser Steve Jobs so schön es schaffen, den Tod ins Leben zu integrieren und sich so gut vorbereiten können. Aber ich fürchte, ich bin nicht so klug und weise. Ich habe vieles in meinem Leben nicht so gut hingekriegt. Wer gibt mir die Garantie, dass ich das mit dem Sterben und dem Tod gut hinkriege? Darauf verlassen möchte ich mich jedenfalls nicht. Ich verlasse mich lieber auf Jesus und tappe ihm hinterher durch das Loch, das er gerissen hat, durch die Tür, die er geöffnet hat, auch wenn es ein unbeholfenes Stolpern ist. Ich muss keine gute Figur machen. Wenn ich bei Sterbenden bin, dann höre ich immer wieder, dass die sagen, ich muss noch dieses oder jenes. Und ich versuche dann immer zu sagen, sie müssen gar nichts mehr. Es ist alles getan. Die Tür steht schon offen. Und durch einen Türspalt dringt Licht von drüben in ihre Welt. Und etwas von dieser leisen, ewigen Musik in unsere Zeit. Nur Jesus hinterhertappen, mehr ist es nicht. Das ewige Leben, das hier und heute beginnt und auch über den Tod hinausgeht, schenkt Gott denen, die an ihn glauben. Wissen Sie, er ist ein Gentleman, Gott. Er drängt sich nicht auf. Er bietet uns alles an. Aber aufgezwungen wird der Glaube keinem. Und das Leben über den Tod hinaus auch nicht. Aber ich würde mich freuen, wenn nach diesem Gottesdienst ganz viele Menschen Lust hätten auf ein spannendes Leben hier und heute mit dem lebendigen Gott, das auch über den Tod hinaus seine Fortsetzung findet. Denn das Beste kommt noch. John Ortberg erzählt in einem seiner Bücher, mit dieser Geschichte möchte ich schließen, er erzählt von einer Frau, bei der Krebs diagnostiziert worden war und die noch 3 Monate zu leben hatte. Der Arzt riet ihr, sich aufs Sterben vorzubereiten und so kontaktierte sie ihren Pfarrer und erklärte ihm genau, wie der Beerdigungsgottesdienst aussehen soll, was da gelesen werden soll, welche Lieder gesungen werden sollen und so weiter. Bevor der Pfarrer ging, sagte sie noch: Ach ja, einen Wunsch hätte ich noch. Welchen? Fragte der Pfarrer. Ich möchte mit einem Löffel in der rechten Hand beerdigt werden. Der Pfarrer wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Einen solchen Wunsch hatte er bisher noch nicht gehört. Also erklärte es ihm die Frau. In all den Jahren habe ich unzählige Veranstaltungen in der Gemeinde miterlebt. Immer wenn es dabei etwas zu essen gab, habe ich mich besonders gefreut, wenn über dem Teller noch ein kleiner Löffel lag. Das bedeutete nämlich, dass noch was Tolles kommen würde. Wurden die Teller abgeräumt und hatte jemand versehentlich seinen kleinen Löffel mit auf den Teller gelegt, wurde gesagt, behalten Sie Ihren Löffel. Ich möchte deshalb, dass die Leute mich da in meinem Sarg liegen sehen, mit einem Löffel in der Hand. Sie sollen sich fragen, was dieser Löffel wohl soll. Und dann erklären Sie ihnen, dass das Beste erst noch kommt und man deshalb seinen Löffel behalten sollte. Kurz darauf starb die Frau dann tatsächlich. Bei der Beerdigung fragten sich die Gäste wirklich, was es mit dem Löffel in der Hand auf sich hatte. Und der Pfarrer erklärte, dass die Frau sich gewünscht hatte, dass alle Gäste in diesem Tag ein Fest sehen, eine Feier, weil die wirkliche Party erst beginne. Das Beste kommt noch. Nehmen Sie sich in dieser kommenden Woche, der Woche nach dem Ewigkeitssonntag, nach dem Totensonntag, doch dieses Ritual des Löffels vor. Jedes Mal, wenn Sie sich zum Essen hinsetzen, sehen Sie sich das Esswerkzeug genau an und erinnern Sie sich an diese Frau. Wenn Sie den Griff des Löffels nehmen, denken Sie daran, das Beste kommt noch. Was auch immer Sie über den Tod denken, wie auch immer Sie über ihn reden, das Beste kommt noch. Deshalb behalten Sie Ihren Löffel. Danke fürs Zuhören.